So, liebe Gemeinde, all die Geschwister hier im Gemeindesaal, aber auch all diejenigen, die uns über Internet und Telefon zugeschaltet sind, ich grüße Sie alle recht herzlich. Ich freue mich, dass wir heute weitermachen dürfen in dieser kleinen Einheit zum fünften Buch Mose, zum Deuteronomium, und wollen uns heute in der zweiten Einheit zuwenden, dem Thema Gesetz und Gebot, weil eben im Deuteronomium so auch die Bedeutung des Wortes, eben zweites Gesetz, die zehn Gebote, ein zweites Mal in der Bibel wiederholt werden. Vorweg gebe ich meiner Hoffnung Ausdruck, dass für die Geschwister per Internet, die Skripte angekommen sind. Frau Gessler hat das heute nicht gemacht, die ist im Urlaub. Ich habe das versucht zu tun, aber ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das dann auch hingehauen hat. Also in guter Hoffnung, dass es geklappt hat. Ansonsten müssen Sie es alle einfach nur akustisch verfolgen, dann will ich beim nächsten Mal Besserung geloben. Ja, wir wollen beginnen mit der Andacht und ich habe uns da das erste Gebot mitgebracht aus Deuteronomium 5, die Verse 6 bis 7. Dort lesen wir: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Amen. Wir wollen kurz stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, danke jetzt für die Möglichkeit, auf dein Wort zu hören. Danke, dass du uns jetzt für die Andacht dieses wunderbare Gebot schenkst, einfach, dass du unser Herr und Gott bist, Herr. Wir wollen dich bitten für die Andacht, aber auch für den weiteren Verlauf der Bibelstunde, dass du uns segnen wollest im Hören auf dein Wort, dass du uns deinen Geist gibst, dass wir Dinge recht verstehen können, dass wir Dinge auch annehmen können, die du uns zu sagen hast. Und so wollen wir dich bitten für die Andacht und für den weiteren Verlauf der Bibelstunde, segne du Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe diese Andacht zum Einstieg überschrieben, Gott der Herr. Drei Punkte, die ich Ihnen gerne noch mal vor Augen stellen möchte. Erstens, wir haben einen Herrn. Zweitens, wir haben einen Herrn, der aus der Knechtschaft befreit. Und drittens, wir haben einen Herrn, der die Verehrung fremder Götter verbietet. Das Erste, wir haben einen Herrn. Die zehn Gebote beginnen genau damit, dass Gott das einfach noch mal proklamiert. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Dieser Gott tritt in ein persönliches Verhältnis zu den Menschen ein. Und der lebendige Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist, hat eine persönliche Beziehung mit dir, mit mir. Er ist unser Gott, er ist dein Gott. Aber er macht das eben ganz deutlich, dass er der Herr ist. Das ist jetzt nicht irgendwie der Kumpel auf Augenhöhe, so wie im Kegelverein, wo man sagt, das ist mein Kegelbruder, oder im Fußballverein, das ist der Fußballkamerad, oder in der Gemeinde, das ist ein Gemeindeglied wie ich auch. Er ist der Herr. Und wir sind seine Sklaven. Wir sind seine Diener. Wir sind sein Eigentum. Das ist das, was die Bibel immer wieder sagt. Das ist ein Ehrentitel. Die Welt, der Mensch, der das nicht akzeptiert, der Jesus Christus nicht kennt, der opponiert sofort. Ich bin kein Sklave. Ich bin kein Eigentum. Ich bin mein eigener Herr. Und dieser Gott muss erst mal kommen und sich beweisen. Und dann will ich mir überlegen, ob ich mit dem nicht doch ein paar Schritte gehe. Aber so funktioniert es nicht bei Gott. Gott ist der Herr. Und er macht damit ganz deutlich, wer das Sagen hat. Sie wissen, dass ich einen Hund habe, einen Dackel, der ist 3 Kilogramm schwer. Da ist ganz klar, wer ist der Hund und wer ist der Herr. Ich bin das Herrchen und ich habe das Sagen. Wenn ich sage rausgehen, gehen wir raus, und wenn ich sage füttern, dann wird gefüttert. Das ist so. Aber noch viel, 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 viel intensiver ist es im Verhältnis gegenüber Gott. Er ist der Herr und ich bin nichts. Er hat das Sagen, absolut. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder uns vor Augen führen. Er hat das Sagen. Toll, dass er mit uns spricht und dass er uns auch anredet in seinem Wort. Aber er hat eben auch die allerhöchste Befehlsgewalt. Aber nicht nur, dass er das Sagen hat, er ist auch derjenige, das ist ja so ein bisschen, was uns manchmal stört, wenn wir nicht das Sagen haben, er ist auch derjenige, der sich um uns kümmert. Mit dem, was er uns sagt, kümmert sich der gute und gnädige und barmherzige Gott ja um uns. Wenn ich weiß, dass Gott mein Herr ist, dann weiß ich auch, dass er jemand ist, der sich um mich kümmert, der für mich Sorge trägt. Also wenn ich das hier mitspreche, dass ich sage, jawohl, Gott ist mein Herr, dann ist es nicht nur so, dass ich akzeptiere, dass jemand anders das Sagen hat, die Befehlsgewalt in meinem Leben. Nein, dann akzeptiere ich auch, dass ein anderer sich kümmert. Der kümmert sich um mich, weil er der Herr ist. Ich bin ja sein Eigentum. Ich gehöre mit allem, was ich bin und habe, ihm. Das ist unglaublich befreiend von all der Sorgenlast, die es gibt, wenn man weiß, dass er der Herr ist. Und wenn ich weiß, dass er der Herr ist, dann weiß ich auch, dass ich ihn zu Hause habe. Ich habe einen Herrn. Und so wie das früher auf den großen Gutshöfen war, Da gab es auch einen, den Gutsherrn, der hatte das Sagen, dem gehörte alles. Und die Knechte und Mägde, die gehörten dazu, aber die wussten auch, wo sie hingehörten. Die hatten ein Zuhause. Und genauso ist es bei uns. Wenn wir Gott zum Herrn haben, dann haben wir ein Zuhause. Also das ist das Erste, wir haben einen Herrn. Gott ist der Herr. Und dieser Gott und Herr, er sagt hier zweierlei im ersten Gebot. Erstens, dass er uns aus der Knechtschaft befreit hat. Der ich dich aus Ägyptenland geführt habe, aus der Knechtschaft. Ich wiederhole es immer wieder. Einige waren schon mal in Ägypten im Urlaub, manche noch nicht. Aber es geht eben nicht um das Land Ägypten. Das war es für die Israeliten. Das steht als Symbol für die Knechtschaften dieser Welt. Für alles das, was uns Menschen antun. In Ägypten ist es ja so gewesen, dass die Israeliten vom Pharao unterdrückt würden. Da war ein Mensch mit seiner Soldateska, die unterdrückten die Israeliten aufs Furchtbarste, töteten ihre Erstgeburt halt nicht, ganz schlimme Dinge, die dort passiert sind. Und aus dieser Tyrannei, aus dieser Knechtschaft befreite sie Gott. Und das dürfen wir auch wissen, wenn wir unter Menschen leiden, wenn Menschen hier über uns gestellt sind, ob das Politiker sind, ob das Menschen in unserer Familie sind oder am Arbeitsplatz. Wir dürfen wissen, wir sind nicht deren Knechte. Die mögen uns in dieser Welt Dinge antun, aber es ist ein anderer, der Herr. Und er hat uns aus diesen Dingen schon herausgeführt. Mag sein, dass wir manches noch leiden müssen, aber das, was Gott getan hat, ist größer als das, was uns Menschen in dieser Welt antun können. Mit ihrer Unterdrückung, mit all den schlechten Dingen, mit all den Dingen, die sind halt nicht. Wir sind da rausgeführt. Andere Menschen dürfen uns nicht mehr knechten. Das hat Gott verboten, weil er der Herr ist. Aber es ist auch so, dass wir uns selber nicht zum Herrn machen sollen. Das eine ist ja, dass andere über uns Herren sind, das ist schlimm. Aber schlimm ist, wenn wir zu dem Herrn unseres Lebens werden. Wenn wir sagen, wir sind die Chefs. Und nicht nur, dass wir vielleicht andere unterdrücken, sondern dass wir auch selber uns die Gesetze geben, die wir meinen, die richtig sind. Auch dagegen steht dieses Gebot. Gott ist der Herr und er hat uns aus den Knechtschaften geführt, auch aus der Knechtschaft der eigenen Ansprüche und der eigenen Visionen, die man hat, der eigenen Ziele, der eigenen Maßstäbe. Er ist der Herr, er legt Maßstäbe an, er gibt die Dinge vor. Wir sind aus der Knechtschaft befreit. Und ein drittes noch, nicht nur von anderen Knechtschaften, von unseren eigenen, wir sind auch aus der Knechtschaft unserer Sünde befreit. Das ist ja das ganz Große. Ägypten steht ja auch immer wieder als Bild für die Sünde. Gott hat uns befreit aus der Knechtschaft der Sünde in Jesus Christus halt. Da hat er uns rausgeführt. Und für den Menschen, der eben zu Jesus Christus gehört, der soll sich eben nicht neu die Knechtschaft auflegen lassen. Wir haben einen Herrn, der aus der Knechtschaft befreit. Und ein drittes, wir haben einen Herrn, der die Verehrung fremder Götter verbietet. Das nimmt Gott in diesem ersten Gebot, das ja das wichtigste der 10 Gebote ist, direkt mit hinein. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ganz wichtig, direkt mit hineingenommen, keine anderen Götter. Da kennt Gott überhaupt gar kein Verständnis, überhaupt gar keine Toleranzen halt. Nichts, was irgendwie angebetet wird, wo andere Kraft gesucht wird, sollen wir haben. Nicht in irgendwelchen materiellen Dingen, also dass wir sagen, unser Geld, unsere Aktien, unsere Pensionsansprüche sollen das sein, worauf unser Leben ruht. Nicht irgendwelche Götterstatuen, und da gehören auch irgendwelche Amulette, irgendwelche Glücksbringer und irgendwelche Glückshasen dazu halt nicht. Das ist alles Götzendienst, das muss weg. Auch nicht irgendwelche Buddhas oder irgendwelche hinduistischen Götter oder irgendwelche Allahs, nichts. Da gehört nichts dazu. Unser Herr und Gott verträgt neben ihm keinen anderen Gott. Da ist er ganz eifersüchtig, nichts, aber auch gar nichts. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder einschärfen müssen, was durch die ganze Bibel im Alten Testament uns gezeigt wird, wo Gott immer wieder gegen Israel einfach dann mit Zorn gestanden hat, wenn sie da abgewichen sind, wenn sie sich anderen Göttern zugewandt haben. Aber auch noch einmal, auch sich selbst nicht vergotten. Das ist ein Problem, was viele Menschen machen. Ich denke, von uns hier hat keiner ein Problem mit irgendwelchen Buddha-Statuen, auch keiner irgendwelche Glücksbringer zu Hause oder sonst irgend so ein Blödsinn. Aber ganz viele von uns machen sich selber zum Gott. Und sie sind dann die Götze. Meine Gesundheit, meine Familie, mein Ehemann, das ist wichtig, das ist die Nummer eins. Und da müssen wir eben auch sehen, halt nicht, wenn da die Verehrung über dem steht, was eben der lebendige Gott ist, dann haben wir ein Problem, weil das verbietet Gott ganz klar, der unser Herr ist, der unser Gott ist. Wir haben einen Gott, den Herrn, einen Herrn, der aus der Knechtschaft befreit, einen Herrn, der die Verehrung fremder Götter verbietet. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Amen. Und ein kurzes Stille werden und beten. Herr, lieber Herr und Heiland, das wollen wir bezeugen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt.
dass das die Wahrheit unseres Lebens ist, unseres Glaubens, dass du unser Herr und Gott bist. Und wir danken dir dafür, dass wir bei dir ein Zuhause haben. Wir danken darüber dafür, dass du dich um uns kümmerst. Wir danken darüber, dass du das Sagen in unserem Leben hast, Lob, Preis und Ehre. Wir danken dir dafür, dass du uns aus der Sündhaftigkeit geführt hast, dass du uns aus Ägypten geführt hast, dass keine anderen Mächte mehr Knechtschaft über uns haben dürfen. Lob, Preis und Ehre dir dafür. Ja, und wir wollen dich bitten, dass es uns durch deine Gnade und durch deine Führung immer wieder gelingt, dass keine anderen Größen in unserem Leben zu anderen Göttern neben dir werden, Herr. Bewahre uns vor der Sünde Salomos, dass wir irgendetwas neben dir aufrichten, Herr, sondern halt unser Herz immer wieder ganz ungeteilt bei dir, dem einzigen wahren und lebendigen Gott. Und so geben wir dir die Ehre, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist und beten dich an den Herrn. Amen. Wir wollen gemeinsam singen das Lied 214, Liebster Jesu, wir sind hier. 214, drei kurze Strophen, Liebster Jesu, wir sind hier. 214. Thema heute sind die 10 Gebote, eben weil sie im 5. Buch Mose, im Deuteronomium, noch einmal wiederholt werden. Sie sind zunächst in 2. Mose 20 benannt worden und finden hier noch einmal eine Wiederholung mit ganz kleinen Unterschieden halt, da komme ich gleich drauf. Ich möchte uns aber erst nochmal die 10 Gebote so vorlesen, wie sie auch nach reformierter und jüdischer Lesung gelesen werden halt. Ich komme gleich nochmal dazu, wo der Unterschied ist, aber dass wir das einfach auch nochmal vor Augen haben. Alle 10 Gebote in Summe. Erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, das oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Vierte Gebot. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. 5. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst im Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Sechste Gebot, du sollst nicht töten. Siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Neunte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deine Nächsten. Zehnte Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Das sind die zehn Gebote, so wie sie unsere Konfirmanden auswendig lernen, jetzt nicht nach Deuteronomium 5, sondern 2. Mose 20, nach Exodus 20. Aber so gleichlautend bis auf zwei Kleinigkeiten ist es auch in 5. Mose 5. Ich mache einige Anmerkungen zu den allgemeinen Anmerkungen oder möchte dazu eine allgemeine Anmerkung machen zu den zehn Geboten. Erstmal zu dem Begriff Dekalog, das ist so ein Fachbegriff, der auch immer wieder auftaucht, halt nicht, dann steht da nicht zehn Gebote, sondern Dekalog. Das ist das griechische Wort, das griechische Fremdwort, zusammengesetzt aus Deka, das heißt zehn, kennen Sie vom Zehnkampf Dekathlon, und eben Logos, das Wort, das Zehnwort. Ein Zehnwort, das auch in früheren Kulturen den Menschen leicht beigebracht werden konnte. Wir haben 10 Zehen, wir haben 10 Finger, da kann man es sich abzählen halt, nicht? Das kann man didaktisch sehr gut Menschen beibringen, auch nicht die lesen und schreiben können. Das ist ja eine Sache, auswendig lernen kann man ja auch, wenn man nicht lesen und schreiben kann. Man muss davon ausgehen, dass die ersten Menschen, die die 10 Gebote hörten, zum größten Teil nicht lesen und schreiben konnten, dass sie es verlesen bekommen mussten, aber das sollte ihnen eingeschärft werden. Und da ist es natürlich von Gott gut angelegt, dass er sein Grundgesetz, so die Grundregeln für funktionierendes Leben einfach auch uns ganz deutlich vor Augen stellt, indem wir es, so wir alle 10 Finger haben, entsprechend abzählen können. Die 10 Gebote sind in der Kirchengeschichte unterschiedlich gelesen worden. Es passiert immer wieder regelmäßig, dass wenn ich predige und ich dann irgendeinen Bezug nehme zu den 10 Geboten beispielsweise, und ihr wisst ja, dass im 7. Gebot steht, du sollst nicht Ehe brechen, sonntagabends ist dann der E-Mail-Filter voll und dann schreiben, tolle Predigt, Pastor Latzel, aber da haben sie sich vertan, das ist ja nicht das 7. Gebot, mit dem sollst du, das ist das 6. Gebot. Und dann schreibe ich zurück, gute Frau, also dann sind Sie stark lutherisch oder katholisch geprägt, wir halten es reformiert hier bei uns. Heißt, die Reformierten und die Juden zählen die 10 Gebote anders als in der lutherischen Kirche und in der katholischen Kirche. Das kommt daher, dass wir diesen Textbestand natürlich nicht so aufgeführt haben im Alten Testament, dass da steht 1. Gebot, 2. Gebot, 3. Gebot, sondern das, was hier in dem Text, den ich abgedruckt habe, fettgedruckt, das steht da nicht, sondern das ist der Text fortlaufend. Und das ist ein Stück, eine willkürliche Setzung, dass man sagt, okay, wo ist denn jetzt die Grenze, wo ist welches? Also bei den Lutheranern und bei den Katholiken ist es so, dass sie das 1. und 2. Gebot zusammenfassen. Die Frage des Bildnisverbotes. Dafür teilen sie aber das 10. Gebot nochmal auf und machen daraus 2. Da ist das 9. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Und dann setzt man neu, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, das ist dann das 10. Gebot. Das ist diese Aufteilung. Wenn man drüber nachdenkt, das muss ich wirklich sagen, nicht weil ich jetzt die Katholiken und die Lutheraner schimpfen will, aber das ist ja klar, bei dem 10. Gebot geht es inhaltlich um das, du sollst nicht begehren, was alles da ist. Und das andere, ganz klar, das 2. Gebot, kein Bildnis zu machen, ist nochmal ein anderes als eben das 1. Gebot, diese Präambel als wichtigstes Gebot. Deshalb nicht, weil ich so einen reformierten Einschlag habe oder weil wir reformierte Kirchengemeinde sind, sondern einfach, weil das viel mehr Sinn macht vom Nachdenken, von der Einteilung. Und das muss man klar sagen, die Juden haben ja nun schon viel länger die 10 Gebote transportiert. Und da muss man von ausgehen, dass so wie ihre Tradition war, und da haben die nichts verändert, dass die Tradition natürlich die ältere ist. Und als dann irgendwann katholische Kirche im 7., 8. nachchristlichen Jahrhundert angefangen hat, dann muss man sagen, da ist eine ganze Menge an Zeit dazwischen. Von daher spricht vieles dafür, dass wir entsprechend so die 10 Gebote zählen wollen, so wie sie hier stehen. Nochmal vom Textbestand als solches ist es ganz gleich, nur eben mit der Nomenklatur, wenn man sagt, wo ist was, das verrutscht eben dann um ein Gebot und wird eben dann aufgefasst eben oder zum Schluss gelöst, weil eben das 10. Gebot entweder zusammengefasst wird oder ins 9. und 10. zerlegt wird. Umstritten ist auch die Frage, welches Gebot auf welches der Tafel stand. Sie wissen ja, Mose kommt vom Berg Sinai, hat zwei Tafeln, dann kriegt er den Zorn, als er sieht, was der Aaron mit dem Volk gemacht hat und zerschmeißt die beiden Tafeln, die sind dann kaputt. Es wird dann in Deuteronomium 8 berichtet, dass er nochmal neu Tafeln bekommt, also er macht die Steine und Gott schreibt erneut drauf, es sind wiederum zwei Tafeln, die Mose bekommt. Kann man auch sagen, das hätte man ja auch auf eine Tafel hingekriegt, aber nein, es sind zwei Tafeln, auf die Gott es schreibt, auch da ist es jetzt wieder nicht, ich sage mal, heilsentscheidend, wie es jetzt ganz genau ist. Aber Sie kennen ja, dass wie das mit den Theologen ist. Die machen ja aus allem ein Problem und müssen alles diskutieren. Und das ist auch immer wieder diskutiert worden, welche Gebote denn jetzt auf welcher Tafel gewesen sind. In der alten Kirche war es so, dass man tatsächlich das genau mittig geteilt hatte, dass man auch das, du sollst Vater und Mutter ehren halt, noch mit auf die erste Tafel genommen hat und dann, weil es auch eine Verheißung hat, und dann 6 bis 10 auf die zweite Tafel. In reformierter Lesung ist es so, dass man die ersten 4 Gebote auf die erste Tafel gefasst hat und dann die Gebote 5 bis 10 auf die zweite Tafel. Den Hintergrund darin, der besteht darin, dass man sagt, die ersten 4 Gebote beschäftigen sich damit, wie ich mich als Mensch Gott gegenüber zu verhalten habe. Also er ist der Herr, ich soll mir kein Bildnis machen, ich soll seinen Namen nicht missbrauchen und ich soll eben des Sabbattages gedenken. Und dann kommen all die anderen Gebote, die zu tun haben mit dem zwischenmenschlichen Umgang, mit meinen Eltern, mit meiner Ehefrau, mit meinem Nachbarn halt, wie ich damit umgehen soll, also das Zwischenmenschliche. Auch das liegt relativ nahe, dass man da hingeht. Der Heidelberger Katechismus erklärt das lange in Frage 93 halt. Auch da würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, auch da entsprechend dieser Zählung anschließen. Die Lutheraner und Augustin, wie gesagt, zählen 1 bis 3 auf die erste Tafel und 4 bis 10 auf die zweite Tafel. Da hat man dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal, die Mitte vom Textumfang gefunden, dass man sagt, da hat man ähnlich viel Text auf der ersten bei der zweiten Tafel. Man kann es letztlich nicht 100%ig klären. Das sind Dinge, die nicht ganz deutlich sind, das wissen wir nicht. Macht eine gewisse Freudigkeit, mal drüber nachzudenken, aber wie gesagt, das ist nicht heilsentscheidend halt, das ist ganz wichtig, viel wichtiger ist, dass man sich eben an die 10 Gebote hält. Aber trotzdem wollte ich Ihnen diese Frage einfach auch mal vor Augen stellen. Interessanterweise sind diese beiden Überlieferungen der 10 Gebote, also einmal 2. Mose 20, Exodus 20 und zum anderen 5. Mose 5, nicht 100%ig deckungsgleich. Jetzt könnte man sagen, wenn Gott sein Grundgesetz schreibt, dann muss er das ja auch ganz genau so schreiben. Aber das ist ein Phänomen, das wir in der Bibel häufiger finden, dass Dinge, Texte häufig variieren. Also denken Sie an viele Überlieferungen von Gleichnissen bei den Synoptikern. Also Synoptiker nennt man Markus, Matthäus und Lukas, die drei Evangelisten. Die haben viele Dinge fast identisch berichtet, aber dann gibt es Abweichungen, wo man sagt, ah, das sind ja gewisse Änderungen, wie ist es denn jetzt? Ohne dass die sich widersprechen, das ist auch hier so, wo man merkt, wenn man sich damit beschäftigt theologisch, man wird noch tiefer hineingeführt, man bekommt noch eine tiefere Information. Und so auch hier bei den 10 Geboten, interessanterweise, wir werden da gleich drauf kommen, wird das Sabbatgebot unterschiedlich begründet. Der Rest ist fast identisch gleich, da gibt es nochmal eine Kleinigkeit, nämlich einmal wird zuerst gesagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und dann gesagt, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau und dann wird das aber einmal umgedreht, beim anderen Mal ist die Frau zuerst und dann das Haus zuerst. Da kann man drüber nachdenken, wo da der Sinn drin steht. Aber interessanter ist die Tatsache, dass das Sabbatgebot einmal damit begründet wird, und zwar in 2. Mose 20, weil Gott geruht hat und Gott ruhte am 7. Tag und deshalb sollst du auch rufen, vom Schöpfer her. Und in 5. Mose 5, also in Deuteronomium 5, wird es geschichtstheologisch begründet. Ihr sollt herausgeführt worden, ihr wart unter der Fronie, ihr musstet permanent arbeiten, jetzt aber seid ihr befreit halt, also dass stärker das Menschliche dort in Gesichtspunkt genommen wird. Beides ist nicht gegenseitig, sondern das macht nochmal die Bedeutung dieses Gebotes aus, deshalb werden wir uns auch gleich mit dem 4. Gebot ausführlich beschäftigen, weil es das längste Gebot ist und weil das Sabbatgebot eben zweimal unterschiedlich begründet wird. Die anderen Gebote werden ja nicht begründet. Da wird ja nicht gesagt, du sollst nicht Ehe brechen, weil das kostet einen Haufen Kohle für die Anwälte, das macht die Kinder alle unglücklich und. Das wird nicht begründet. Das wird einfach knallhart apodiktisch hingesetzt, sollst du nicht tun, Punkt. Sollst du nicht töten, Punkt. Sollst du nicht stehlen, Punkt. Sollst du nicht falsch Zeugnis reden, Punkt. Aber beim Sabbatgebot, ganz interessanterweise, dass das unglaubliche Ausformung kriegt. Und da wollen wir gleich einfach ein bisschen näher drauf gucken. Die zehn Gebote sind Teil eines ganz, 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 ganz großen Gesetzeswerkes. Also das ist jetzt nicht nur, dass man sagt, wir haben hier die zehn Gebote, das war's, sondern wenn wir vom Gesetz sprechen, von den Geboten sprechen, dann müssen wir diesen gesamten Umfang nehmen von 2. Mose 20 bis 4. Mose 9. Da sind ganz, ganz viele Gesetze, die levitischen Gesetze, die Heiligungsgesetze, die Opfergesetze, das ist ein unglaublicher Korpus, was dort an Gesetzen steht, wobei diese zehn Gebote tatsächlich so etwas, ich sag mal ja, wie das Grundgesetz, wenn wir das mal auf unsere deutsche Rechtsprechung übertragen wollen, da haben wir auch ein Grundgesetz, das ist relativ kurz, aber was dann an Gesetzen kommt, meine Güte, Strafgesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch, das ist ein Wahnsinn. So ähnlich ist es auch hier, aber hier haben wir wirklich auch eine Zusammenfassung dessen, was dann in dem anderen riesigen Gesetzwerk steht, beziehungsweise dort finden wir auch ja, Beschreibung dessen, wie das auch zu sein hat, also wie man zum Beispiel Sabbat zu halten hat, das wird zum Teil in diesem größeren Gesetzeskorpus dann auch dort beschrieben. Zu den zehn Geboten muss man sagen, dass die zehn Gebote, wir sind ja heute 500 Jahre Reformationsjubiläum, es rückt ja näher, dass Martin Luthers kleiner Katechismus unglaublich zur Verbreitung der zehn Gebote beigetragen haben. Also die sind wichtig, auch im Judentum. Aber ich habe ja davon gesprochen in der letzten Stunde, es gibt ein geschichtliches Credo, es gibt ein theologisches Credo, halt nicht zu sagen, du sollst den Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Wenn du einen Juden fragen würdest, was ist das wichtigste Gebot, der haut sofort das raus. Und das ist sicherlich auch nach christlicher Sicht das höchste Gebot. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, halt und deinen Nächsten wie dich selbst. Geht man aber raus auf die Straße und fragt die Leute, was macht denn Christentum aus, sagen die sofort aus der Pistole geschossen zehn Gebote halten. Das ist für den normalen Mitteleuropäer, der so ein bisschen Konfirmandenunterricht, so ein bisschen Religionsunterricht hatte, die Zusammenfassung. Halten der zehn Gebote. Das wird mit Christentum zusammengebracht und dann bist du ein anständiger Kerl, wenn du die zehn Gebote hältst, wobei auch da ist es dann immer so eine Sache, so nach dem Motto, was man sich rausguckt. Die finden auch eine sehr hohe Wertschätzung, diese zehn Gebote. Allerdings muss man sagen, das ist eben geschichtlich, historisch tatsächlich erst 1529 schreibt Luther den kleinen Katechismus, knapp 500 Jahre alt. Vorher waren die nicht in dieser Bedeutung, beziehungsweise standen nicht so im Mittelpunkt. Aber als Luther durch die deutschen Landen fährt und stellt fest, weder die Pastoren und schon gar nicht die evangelischen Hausväter haben irgendeine Ahnung, da sagt er, ich muss den evangelischen Hausvätern, damit die zu Hause Hausandacht machen können, die unterrichten können, so ein bisschen was an die Hand geben und schreibt deshalb den kleinen Katechismus, hat ja so 5 Artikel. Und als erstes schreibt er da die 10 Gebote rein. Und das hat geprägt. Kein anderes Buch neben der Bibel hat so eine Verbreitung im Protestantismus gefunden wie Luthers kleiner Katechismus. Da kann man sich darüber freuen, das ist was Wunderbares, weil es ein richtig gutes Buch ist. Sehr gutes Buch, viel besser geeignet für den Konfirmandenunterricht als der Heidelberger Katechismus. Der Heidelberger Katechismus, der ist was für gestandene Christenmenschen. Der kleine, das ist so wirklich für die Anfänger. Aber da hat man wirklich, da hat er ein Schlagwort gedacht, ein Schlag gesetzt halt wirklich so ein Paul, wo wirklich die Leute sich daran orientieren, dass die zehn Gebote als erstes stehen. Das ist so das Zentrale. Das hat sicherlich seine Berechtigung, trotzdem kann man da auch Fragen dran stellen, aber das muss man feststellen, dass so wie die zehn Gebote zum Teil gesehen werden, ganz so wichtig sind sie nicht, wie gerade die Welt sie uns erzählt, wie sie sein sollten. Die sind wichtig, gar keine Frage, aber diese Stellung, die im Bewusstsein vieler Menschen, das muss ich so muss ich es ausdrücken, die Stellung, die es im Bewusstsein vieler Menschen hat, so nach dem Motto, da erschließt sich alles Christentum drin und wenn du 10 Gebote hältst, bist du ein guter Christ. Das ist so eine Fehlinterpretation aber dessen, was eben Luther, weil er sie an den Anfang des kleinen Katechismus gestellt hat. Wichtig zu den 10 Geboten immer wieder, das wichtigste Gebot ist das erste Gebot. Das deshalb, nicht weil das jetzt in der Bibel steht, das ist das wichtigste Gebot, aber da steht nicht umsonst als erstes, alle anderen Gebote leiten sich aus diesem Gebot ab. Also wenn Gott der Herr ist, das muss ich anerkennen, dann habe ich, das habe ich eben in der Andacht gesagt, dann hat er auch das Sagen. Und dann ist das, was er sagt, verbindlich. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, gewinnt nur seine Autorität dadurch, weil Gott der Herr ist, weil er das Sagen hat. Wenn der nicht der Herr ist, dann ist das schön zu hören, da kann man natürlich drüber diskutieren, aber ob ich es dann tue, keine Verbindlichkeit. Deshalb ist das erste Gebot so etwas wie das Vorzeichen vor der Klammer, was alles andere in der Klammer bestimmt, zu sagen, entweder akzeptiere ich das erste Gebot, dann werde ich auch alle anderen akzeptieren. Oder aber ich verwerfe das andere und dann akzeptiere ich die anderen auch nicht. Und das ist auch etwas Wichtiges. Wenn ich die anderen 9 Gebote nicht tue, habe ich ein Problem mit dem ersten Gebot, weil ich nicht das tue, was Gott sage. Also wenn ich hingehe und meine Frau betrüge, eine andere Frau mir nehme, dann habe ich nicht nur ein Problem mit dem siebten Gebot, dass ich ein Problem mit meiner Frau, sondern ich habe vor allen Dingen mit dem ersten Gebot ein Problem. Ich höre nicht auf die Stimme meines Gottes. Der ist nicht der Herr in meinem Leben. Ich, Olaf Latzl, habe jetzt eine eigene Entscheidung getroffen. Ich bin jetzt der Chef, ich muss jetzt anders entscheiden. Das ist ganz wichtig. Das erste Gebot ist das wichtigste Gebot und alles andere leitet sich daraus ab. Und wenn ich irgendein Gebot breche, habe ich immer auch das erste Gebot gebrochen und Gott klar gesagt, du bist nicht der Herr in meinem Leben. Ein letztes noch allgemein zu den 10 Geboten und zu Geboten. Es gibt so eine Vorstellung, Gesetz und Evangelium, Alte Testament ist Gesetz, Evangelium ist Neues Testament. So eine Verkürzung, das stimmt nicht. Gesetze und Gebote finden sich nicht nur im Alten Testament, sondern auch im ganzen Neuen Testament. Also die Bergpredigt, die Parenesen, also die Ermahnungen in den paulinischen Briefen, alles Gebote, alles Gesetze. Und auch Evangelium findet sich im Alten Testament. Also diese Unterscheidung, dass man sagen kann, das eine ist hier, das andere ist dort nicht, das stimmt nicht, sondern beides gibt es überall. Gesetz und Evangelium ist die große Kunst der Vermittlung in der Theologie, in der Predigt, in allem, was es gibt, diese beiden Dinge des Glaubens zusammenzubringen. Sowohl den Anspruch, den Gott an uns hat, die Befehle, die ganz klare Ordnung, die er für unser Leben gibt, aber das andere auch, dass wir die Freiheit hineingestellt sind. Und das einfach auch Leuten zu vermitteln, in diesem Spannungsverhältnis zu leben, Gesetz und Evangelium, also die Gebote und die frohmachende Botschaft immer wieder in Einklang zu bringen, halt, das ist so die große Balance, die man hinkriegen muss, halt, auch als Prediger, wenn man einer Gemeinde vorsteht, zu sagen, du musst auf der einen Seite der Gemeinde auch klar sagen, was Gott will, was sie zu tun haben, eben, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Falschzeugnis reden, auf der anderen Seite aber eben auch die freimachende Liebesbotschaft zu bringen. Und manches Mal steht sich das gegenüber, da muss man aufpassen, da muss man schauen, das ist eine Sache, das wissen wir auch aus dem Glaubensvollzug, aber das ist eben das ganz hohe des Glaubens, dieser Vollzug, immer wieder da zu sehen, wo sprechen mich die Texte an, was muss ich machen und wo stehe ich da. Zum Gesetz ist es ganz wichtig, dass das Gesetz nach wie vor Geltung hat. Es hat gerade auch im Luthertum, da hat es furchtbare Streitigkeiten gegeben, gerade nach dem Tode Luthers halt, nicht zwischen den Gnesiolutheranern, so hießen die, und den Philippisten halt, um die Bedeutung des Gesetzes halt, nicht dieser ganz berühmten antinomistischen Streit, also gegen das Gesetz gerichtet, weil Luther da nicht ganz so klar gewesen ist wie die Reformierten. Welchen Bedeutung hat das Gesetz heute noch? Also Luther hätte gesagt, 1 und 2, also die beiden Dinge, die ich Ihnen hier aufgeführt habe, halt ganz klar, aber der dritte Gebrauch des Gesetzes, der ist nicht mehr gegeben, da ist das Evangelium für zuständig. Und da muss man sagen, das gibt die Bibel nicht her, sondern das Gesetz in der Bibel hat Bedeutung und das steht bis zum heutigen Tag. Es hat einen dreifachen Gebrauch und das sind drei Dinge, die das Gesetz tut, das Gebot tut. Erstens, das Gebot überführt den Sünder und zeigt dem Menschen seine Fehler auf. Also wenn ich höre, du sollst nicht Ehe brechen, dann, wenn ich Ehe gebrochen habe, ist das das Wort, das mir sagt, ich bin Sünder. Das macht das Gesetz. Das Gesetz, das Gebot überführt den Sünder. Das ist der erste Gebrauch des Gesetzes, wozu das Gesetz da ist. Es überführt den Sünder. Das zweite Gesetz, wozu das der zweite Gebrauch des Gesetzes und des Gebotes ist, es ist, so sagt, es ist Zuchtmeister auf Christus hin. Also das sind alles Dinge, die auch so in der Bibel stehen. Das Gesetz ist Zuchtmeister auf Christus. Also wenn ich überführt worden bin der Sünde, aber dann drängt mich das Gesetz auch zu Christus, weil dem mir meine Sünde aufgedeckt worden ist, treibt es mich zum Kreuz. Das ist das, was das Gesetz tut. Und dann gibt es einen dritten Gebrauch des Gesetzes, den sogenannten Tertius Usus Legis, dass halt das Gesetz, das Gebot dem wiedergeborenen Christen Orientierung und Hilfestellung im Leben gibt. Das heißt also, wenn ich irgendeine attraktive Frau sehe und denke, meine Güte, halt nicht, dann weiß ich, halt, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann ist mir das Orientierung und Hilfe. Und da würden viele Lutheraner sagen, ja, aber wenn du jetzt wiedergeboren bist, dann ist das schon wieder eine Sache des Geistes, da brauchst du das Gesetz nicht mehr für, halt nicht. Die würden auch sagen, dass das wichtig ist. Aber ganz klar, nein, das Gesetz gibt uns heute noch Orientierung. Das ist ganz wichtig festzuhalten, halt, auch diesen dritten Gebrauch des Gesetzes halt zu sagen, halt, ganz klar, auch jetzt nicht nur im Alten Testament, dass man sagt, sonst bräuchten wir die 10 Gebote ja nicht auswendig zu lernen, halt nicht, sondern eben auch im Neuen Testament mit all den Dingen, die uns klar gesagt wird, halt, wo eben der wiedergeborene Christ durch das Gesetz der Schrift Orientierung kriegt. Also das ist dieser dreifache Gebrauch, die Überführung der Sünde, die Hinführung zum Kreuz und die Orientierung und Hilfestellung für das Leben. Dafür ist das Gesetz da, dafür ist es geschrieben halt, so sagt es uns die Bibel. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, wir werden, und das ist immer so ein Fehler, den viele Christen tun, die denken jetzt auch, alles klar, ich lasse mich überführen meiner Sünde, ich gehe unter das Kreuz und ich versuche jetzt auch so zu leben, wie der Herr mir das sagt. Und glauben dann, das ist Christentum. Und das ist es nicht. Sondern Christentum ist das halt nicht, dass wir sagen, wir können das Gesetz gar nicht erfüllen. Denn wir werden immer scheitern. Wenn wir auf so einen Trip kommen, und das ist Judentum und das ist irgendwelcher Katholizismus, wenn wir auf so einen Trip kommen, so nach dem Motto, ich kann sündlos leben, wenn ich nur wie so ein Geisteskranker alle Gesetze halte und ich muss mich zwängen und alles tun, das klappt nicht. Das ist eine teuflische Irrlehre. Wir sind und bleiben Sünder. Und die Schrift sagt ganz klar, verstößt du nur gegen eins der Gesetze, verstößt du gegen das ganze Gesetz, hast du alles gebrochen. Egal, was du machst. Und wenn du dir nur, wenn du alle Dinge einhältst, du sagst kein falsches Zeugnis mehr, du stiehlst nicht, du hältst den Sabbat und. Aber du wirst hochmütig, hast du alles andere runtergerissen, wirst schuldig gegen Gott und brauchst Jesus Christus. Es ist kein Weg mehr zum Heil. Über das Gesetz gibt es kein Heil, sondern das Heil gibt es nur über Kreuz und Auferstehung. Ist wichtig, das Gesetz treibt uns dahin, aber Heil finden wir nicht im Gesetz. Das ist ganz wichtig. Gesetzlichkeit ist eine ganz schlimme Sünde. Da muss man aufpassen. Ich sagte eben von diesem Ausgleichen, Gesetz und Evangelium. Man muss immer aufpassen, dass man als Christ, es gibt zwei Seiten vom Pferd, dass ich nicht runterfalle beim Libertinismus, das ist so das, was wir in der EKD hören, wir können alles machen, Schwule trauen halt, Kinder abtreiben, alles ist doch egal, Hauptsache fühlen uns alle wohl, nicht? Kein Gesetz, nichts mehr, spielt die Bibel gar keine Rolle mehr. Sagen, das ist Libertinismus, Gesetzlosigkeit, das ist gegen Gott. Aber ich kann auch von der anderen Seite runterfallen. Ich werde zur totalen Gesetzlichkeit. Das sind die Leute, die hinter Jesus hergelaufen sind und haben gesagt, so, es ist Sabbat und am Sabbat darfst du nicht heilen. Das ist verboten und ihr dürft da nicht die Ehren raufen. Dass das sich total pervertiert, dass man das Gesetz zu einem Weg macht, so vermeintlich, jetzt stehe ich vor dem lieben Gott gut da, weil ich ja alles gehalten habe. Beide Seiten sind verkehrt, davon muss man sich hüten. Man muss immer den Mittelweg finden und immer balancieren eben zwischen Gesetz und Evangelium. Gesetz ist wichtig und gut, aber wie gesagt, kann nicht mehr als Weg zur Rechtfertigung vor Gott dienen. Dazu wird es bei vielen Menschen, da müssen wir immer wieder aufpassen. Zur Heiligung brauchen wir den Heiligen Geist, brauchen wir Gott. Das heißt nicht, dass wir da nicht uns bemühen, vernünftig zu laufen. Aber das ist dann die Krux, deshalb sage ich, das ist ein permanentes Geschehen. Wir können es nicht tun, damit wir irgendwie klar vor Gott stehen. Das macht nur das Blut Jesu Christi. Ich möchte jetzt einiges hinführend zum vierten Gebot nochmal sagen, denn das ist das, was wir gleich nochmal anschauen wollen. Deshalb, weil es einfach das längste Gebot ist und weil es, wie gesagt, so eine intensive, zweifache Begründung erfährt, deshalb wollen wir uns dem nochmal zuwenden. Es ist das Sabbatgebot, Gedenke des Sabbattages und Shabbat, hebräisch, heißt aufhören und ruhen. Aufhören und ruhen. Und das ist uns geboten, am siebenten Tag zu machen. Wir sollen am siebenten Tag aufhören und ruhen. 6 Tage arbeiten und 1 Tag aufhören und ruhen. Und das ist ein Gebot Gottes. Ein ganz wichtiges Gebot. Nochmal das längste und zweifach begründete von den 10 Geboten halt. Und zweimal unterschiedlich begründet, einmal geschichtstheologisch, einmal schöpfungstheologisch, kommen wir gleich noch zu. Im Judentum ist das Kennzeichen eben äußerer Frömmigkeit. Für den Juden ist es wichtig, beschnitten zu sein und den Sabbat zu halten, in die Synagoge zu gehen. Alles andere ist nachrangig. Alles andere spielt keine Rolle, irgendwelche Waschungen oder sonst was. Das Sabbat halten, das werden Sie auch sehen, wenn Sie mal in Israel sind. Da ist am Sabbat wirklich Ruhe in Israel halt nicht. Da funktioniert es wirklich, das wird gehalten. Das ist für einen Juden ganz, ganz entscheidend. Es gibt ja nun keinen Tempel mehr, sondern dass man sagt, man muss irgendwelche Wallfahrten machen, irgendwelche Opferungen tun, sondern das ist einfach Kennzeichen des Judentums, die Beschneidung und eben der Sabbat, dieses Gebot. Der Sabbat ist etwas, was bei uns in der westlichen Welt immer noch angelegt ist. Wir feiern ja den Sonntag, da sage ich gleich nochmal was zu, zum Verhältnis, warum wir Sonntag feiern, nicht den Samstag, dass das auch kein Problem ist. Hauptsache, man hält diese Reihenfolge ein, 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Aber das Problem ist, dass das etwas bei uns ist, was überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also am Sonntag, also jetzt Sonntag noch, ich bin nach Hause, hat bei mir der Nachbar Rasen gemäht. So. Das wissen Sie, diese Leute, Sonntag, was ist das? Und meine Güte, gibt es ein bisschen mehr Geld, wenn ich arbeite. Aber sonntags spielt überhaupt keine Rolle. Vor 100 Jahren war das noch anders in unserem Vaterland. Da hatte Sonntagsruhe wirklich ein Gewicht. Die Sonntagsruhe wird immer mehr enthüllt, immer mehr weggenommen, immer mehr weggenommen. Das, was angelegt war, man muss sich dann zum Teil auch erklären, warum man gewisse Dinge nicht macht. Ich muss jetzt nochmal schreiben, hier Marathonlauf, hier ist jetzt ja auch mal ganz furchtbar, dann Sondergenehmigung geben lassen, dass ich im Auto kommen darf. Dann machen die einfach eine Sportveranstaltung. Auch das war früher undenkbar. Wenn früher Sportveranstaltungen waren, dann musst du wenigstens vorher noch eine Andacht gehalten haben. Das durfte aber nicht um 10 Uhr sein, wenn gottesdienstliche Zeit waren, spielt heute alles keine Rolle mehr. Das wird mehr und mehr von der Welt weggenommen halt. Der Teufel kämpft gegen den Sabbat, kämpft gegen die Sonntagsruhe. Und es gilt wirklich, dieses wichtige Gebot auch ernst zu nehmen für den Christen. Das ist nicht so eine Beliebigkeit. Also bei dem Gebot, also du sollst nicht Ehe brechen, da sind wir alle d'accord. Aber wenn wir jetzt über Sabbatheiligung sprechen, über Sonntagsheiligung, da wird es bei uns, auch wenn wir jetzt aufschreiben sollen, wie ist das, ganz unterschiedlich. Das ist auch eine Sache, das muss jeder selber verantworten. Wichtig ist nur, dass er es wirklich in Verantwortung vor der Schrift tut. Sabbat heißt auch kollektiv, nicht nur für mich persönlich, sondern für die, die ich Verantwortung habe, also als Familienvater, auch für meine Familie. Da soll's dein Knecht, Markt, Rind, auch das Vieh hat Ruhe. Zu sagen, auch da Sabbat zu haben. Das ist also für die Menschen, wo du Verantwortung hast, also wenn du einen Betrieb hast mit 200 Leuten, die für dich arbeiten gegen Geld, da hast du eine Verantwortung, wie du die Sonntagsruhe mit denen hinkriegst. Und wenn du eine Familie hast, dann musst du da gucken, dass da die Sonntagsruhe gewahrt ist. Sabbat ist Befreiung aus dem pausenlosen Frondienst. In Ägypten haben die, das ist wichtig, die Juden ohne Ende gearbeitet. Die haben jeden Morgen sind sie aufgestanden, haben die Peitsche gespürt und mussten die Steine schleppen, mussten dort arbeiten, Ziegel brennen. Ohne, immer wieder. Und das ist ganz wichtig, dass Gott sagt, nein, ihr bekommt einen Tag Ruhepause. Nicht wie in diesem pausenlosen Frondienst. Und das ist auch wichtig für das, was wir arbeitstechnisch tun. Ob ich Student bin, Schüler bin, ob ich Selbstständiger bin, ob ich meine Wohnung renoviere oder sonst irgendetwas. Wir haben von Gott eine Vorgabe bekommen, die lautet, 6 Tage arbeiten, ein Tag Ruhe, Stecker ziehen. Ganz klare Anweisung. Ganz klar. Und es ist ganz wichtig, dass wir damit eben nicht nur uns, ich komme gleich nochmal intensiver drauf, nicht nur uns etwas Gutes tun, sondern dass wir damit auch, und das ist der Sinn und Zweck, eben auch Gott die Ehre geben. Wir sollen darüber nachdenken, über Gott. Der Sabbat ist der Tag des Herrn. Wir brauchen das, wir Christen wissen das, draußen die Menschen wissen das nicht, deshalb interessiert die das auch nicht. Aber für uns ist es wichtig, dass wir am Sabbat eben nicht nur sagen, haben wir Ruhe, sondern es ist auch, und das kommt dazu, der Tag des Herrn, wo er im Mittelpunkt steht. Da denken wir über Gott nach, da denken wir über Jesus nach. Das ist zentral. Jesus ist der Herr des Sabbates, des Sonntages und er hat ihn gemacht und wir feiern deshalb ja auch am Sonntag, weil wir an seine Auferstehung denken. Jeden Sonntag neues und kleines Osterfest. Wir denken an seine Auferstehung, an das, was unsere Perspektive ist. Und es ist etwas Großartiges, dass unser Herr und Heiland unsere Zeit unterteilt hat und dass die nicht ohne Ende so weitergeht, sondern dass wir sagen, jawohl, wir haben immer wieder so kleine Ostertage, immer so Breaks, wir haben immer wieder alle 7 Tage die Gelegenheit, über Jesus nachzudenken halt. Wir brauchen das, weil eben unsere Zeit sonst so schnell vergeht, weil sie einfach dahin geht und Gott hat das für uns eben im Sabbat gesetzt. Das ist eine ganz, ganz große Gabe unseres Gottes, die er uns geschenkt hat und leider gehen wir mit dem Sabbat aus meiner Sicht häufig genug nicht ehrfurchtsvoll genug um. In der Bibel ist es so, dass da ganz klar Sachen auch sanktioniert sind. Also im Alten Bund ist es so gewesen, da war das Feueranzünden verboten, das Verlassen des Wohnortes, waren ganz viele Dinge am Sabbat verboten halt. Die waren sogar mit Todesstrafe belegt. Es wurde nicht nur gesagt, das und das mach nicht, sondern der Bruch des Sabbatgebotes war eben mit der Todesstrafe belegt. Und das ist in der Weiterführung natürlich bisschen, das habe ich eben schon gesagt, als Jesus da ist, kriegt er Konflikte mit dem etablierten Judentum, mit den frommen Pharisäern, die sagen, das hast du gemacht, da hast du die Sabbatgebote gebrochen. Die haben das dann ein Stück weit überzogen, die haben da so eine Eigengesetzlichkeit um des Sabbatwillens gemacht, aber nicht mehr den Menschen, nicht mehr Gott dahinter gesehen. Aber das ist wichtig, dass wir das einfach tun sollen und tun dürfen. Ein ganz besonderes Geschenk, das Gott uns hier getan und gemacht hat. Jetzt wollen wir uns den Sabbatgeboten zuwenden. Ich habe beide Texte noch einmal mitgebracht, einmal in dieser, also mit dieser unterschiedlichen Begründung, warum es so ist. Erstmal der Text aus 2. Mose 20, Exodus 20. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, dein Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in einer Stadt lebt. Und jetzt kommt die Begründung. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das ist hier die Frage von Gott her gedacht, halt nicht. Gott hat 6 Tage gearbeitet und hat am 7. geruht und hat diesen Tag gesegnet und dann halt von Gott die Begründung her. In 5. Mose 5, Deuteronomium 5, hört sich das anders an, die Begründung. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligst, wie der Herr dein Gott geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, dein Magd, dein Rind, dein Esel und all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du. Und jetzt kommt die Begründung. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Also hier diese andere Begründung, eben dieses, nicht dieses Schöpfungstheologische, sondern das Geschichtstheologische von dem Auszug her, da sollst du daran denken, die Befreiung aus der Knechtschaft. Und da denken wir natürlich nicht primär an das, was am Volk Israel getan worden ist, als der Herr sie vom Pharao befreit hat. Wir denken da natürlich am Sonntag daran, dass wir befreit sind von der Knechtschaft der Sünde. Das ist unser Ägypten. Und dass der Herr uns rausgeholt hat und mit seinem Blut reingewaschen hat. Und daran denken wir. Das ist diese Sache, wo wir am Sonntag dran denken, jawohl, das ist das, was eben passiert ist damals vor 2000 Jahren. Und das ist so elementar, das ist so wichtig, dass wir wöchentlich einen Besinnungstag darüber brauchen und dafür brauchen. 3 Fragen zum 4. Gebot. Warum soll ich das 4. Gebot halten? Wie soll ich das 4. Gebot halten? Und wann soll ich das 4. Gebot halten? Die erste Frage des Warum. Warum soll ich das 4. Gebot halten? Erste Antwort, weil Gott es so festgelegt hat. Also, damit brauchen wir eigentlich nicht weitermachen, kann man sagen, ist so, der Chef hat es gesagt, fertig. Wenn Sie irgendwo mal gearbeitet haben oder noch arbeiten, in der Firma irgendwas tun und der Chef hat gesagt, mach das und Sie jemand fragt, warum sonst auch, hat der Chef gesagt, ob das sinnvoll ist oder nicht, ist meine Sache, natürlich ist das sinnvoll, da werden wir gleich drüber nachdenken, aber es ist erstmal wichtig, Gott hat es gesagt, unser Schöpfer hat es gesagt und deshalb tun wir es. Ich sage das ja immer wieder mit meinem Auto, mit der Gebrauchsanweisung, VW sagt was, so behandle ich mein Auto. Und genauso ist es bei meinem Schöpfer, ich bin sein Geschöpf, er hat mich hergestellt und er gibt mir seine Gebrauchsanweisung. Und in der Gebrauchsanweisung steht ganz explizit, ganz lang, 2-fach unterschiedlich begründet drin, du sollst den Sabbat heiligen. Also der Chef sagt, also mache ich es, das ist ganz wichtig, Gott hat es so festgelegt. Und wenn wir die Sabbatheiligung nicht dem Herrn gerecht tun, haben wir wiederum Probleme mit dem 1. Gebot. Dann ist Gott nicht der Herr. Brauche ich nicht. Ich brauche keine Ruhe. Ist jetzt wichtiger, fürs Examen zu lernen. Ist jetzt wichtiger, dies und das zu tun. Muss noch erledigt werden halt, nicht? Da sind jetzt andere Größen wichtiger. Meine Tochter, mein Examen, mein Fortkommen, mein Geld verdienen und. Und dann ist lieber Gott an der 2. Stelle. Aber so will Gott das nicht. Gott sagt das und darum halten wir das 4. Gebot, weil Gott es festgelegt hat. Deshalb halten wir den Sonntag, deshalb halten wir Schabbat am 7. Tag, deshalb ist Ruhe, weil Gott es so festgelegt hat. 2. Begründung, das Tolle ist ja, dass Gott es damit nicht stehen lässt, so wie bei den anderen Geboten, sondern hier gibt er noch eine Begründung. So wichtig ist ihm dieses Gebot, deshalb betrachte ich das einfach mit Ihnen, weil es so ein entscheidendes Gebot ist, weil es aber bei vielen Leuten so ein Hintergrund gekommen ist. Das ist so ein bisschen Nebensächlichkeiten, nicht? Also, du sollst nicht töten, ist wichtig, Ehebrechen ist wichtig, aber im Sabbatgebot, naja, da können wir ja vielleicht mal, nicht? Nein, das ist das Wichtige. Und da kommen 2 Begründungen. Erstens, weil ich Ruhe brauche. Der Allmächtige ruht am 7. Tag. Und das hätte Gott nicht nötig gehabt. Gott muss nicht ruhen, wie wir, die beim Berg hochlaufen und sagen, außer Atem, jetzt müssen wir erstmal eine Pause machen.
Der hat nicht geruht, weil er keine Kraft mehr hatte oder weil ihm die Ideen ausgegangen sind, sondern er schließt die gesamte Schöpfung am siebten Tag sinngebend ab. Die Ruhe ist die Krönung der Schöpfung. Also wenn die, das ist auch so ein Schwachsinnsatz der Menschen. Der Mensch ist die Krönung der Schöpfung, nicht das Letzte, was da ist. Es ist nicht das Letzte. Das ist am sechsten Tag der Mensch. Die Krönung ist der Schabbat, ist der Sabbat, der siebente Tag. Das ist die Krönung der Schöpfung. Hier ist wirklich das Sinngebende. Die Ruhe zu haben, auch Ruhe zu brauchen, dass ich Ruhe habe. Und wenn ich Jesus habe, habe ich ja Ruhe. Der Mensch ohne Jesus, der hat keine Ruhe. Der ist permanent in Unruhe. Der muss alles erledigen. Der muss ja in den paar Jährchen auf dieser Welt, die er nur hat, alles zusammenkratzen, alle Länder bereisen, weiß der Kuckuck alles was machen. Der hat keine Ruhe. Und deshalb führt er auch so ein furchtbares Leben. Aber wir dürfen Ruhe haben. Und Ruhe ist was Wichtiges. Und da können Sie auch jeden Mediziner fragen, jeden Arbeitspsychologen. Ruhe ist was ganz Entscheidendes, was für den Menschen unglaublich wichtig ist. Menschen werden krank, wenn sie keine Ruhe haben. Aber das ist, was auch der Widersacher will. Der will die Leute immer umtriebig halten, nur keine Ruhe, um auch über die Schrift nachzudenken. Halt. Wir brauchen Ruhe als Menschen. Und jeder weiß das auch, wie wohltuend das ist, wenn man wirklich sagt, ich habe wirklich Ruhe. 6 Tage richtig gerackt, aber jetzt bringe ich mich wirklich dazu. Das ist für uns ein Geschenk. Nochmal, der Sabbat ist für die Menschen. Wir schmeißen nur dieses wunderbare Geschenk weg. Und Gott sagt es nochmal, du brauchst die Ruhe. Gott hat es getan. Und wenn Gott es uns vorlebt, bitte, dann sind wir gehalten, als gegenüber von ihm einfach auch so zu sein, weil wir eben die Ruhe brauchen. Eine dritte Begründung, weil ich über Jesus Christus nachdenken soll. Das ist genau das eben, die Begründung mit der Ruhe, die kommt in 2. Mose 20, die Begründung mit Jesus Christus, die kommt in 5. Mose 5. Weil ich über Jesus Christus nachdenken soll. Du sollst daran denken, dass der Herr, dein Gott, dich herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm. Und das hat Gott in Jesus Christus mit ausgestrecktem Arm hat er mich rausgeführt. Die Arme waren ausgestreckt am Kreuz. Und da hat er mich rausgeführt aus der Schuld meiner Sünde. Und darüber soll und muss ich nachdenken. Immer und immer und immer wieder. Jeden Sonntag. Das ist ganz wichtig, dass wir Zeit haben, über Jesus, über den Herrn nachzudenken, der unser Gott ist halt. Jeden Sonntag. Das ist wichtig. Darum soll ich das vierte Gebot halten. Das sind die drei Begründungen, die wir finden können, wenn wir in der Bibel halt was sagen können. Erstens, Gott hat es festgelegt. Zweitens, brauche ich Ruhe. Und drittens, weil ich über Jesus nachdenken soll. Also die Frage, warum? Die zweite Frage, wie? Wie soll ich das vierte Gebot halten? Wir haben jetzt festgestellt, es gibt gute Gründe, es zu tun. Aber wie macht man das jetzt? Das ist jetzt spannend. Wie halte ich Sabbat? Ich habe ja eben schon gesagt, also wie mache ich das? Nicht ehebrechen, ist ganz einfach. Das ist ja ganz klar, keine andere Frau, nichts, super. Aber wie gestalte ich meinen Sabbat? Was ist da erlaubt für mich und was ist da verboten? Also, meine Frau und ich haben diskutiert über das Thema Brötchen holen am Sonntagmorgen. Ja. Darf ich das nicht? Also ich sowieso nicht, meine Frau macht immer das Frühstück. Aber sie ist jetzt dazu gekommen, keine Brötchen mehr zu holen, weil sie sagt, damit verleite ich ja andere Leute dazu, dass die arbeiten müssen. Da muss ich ja eine Verkäuferin hinstellen, nicht jetzt wegen Latzels allein, aber wir sind schon Teil des Problems. Wenn wir da einkaufen, müssen die da hinstellen. Wir können die Brötchen morgens auch aufbacken, beziehungsweise das Brot vom Vortag essen. Wie ist das mit sportlicher Betätigung? Also ich gehe jetzt mal voraus, jeder von uns ist sonntags im Gottesdienst, hört Wort Gottes, das kommt sowieso, wir haben also wirklich auch auf Jesus, wir denken über Jesus nach, ganz klar. Aber der Tag hat ja dann entsprechend 24 Stunden, der Schabbat. Und wie gestalte ich das jetzt? Also Spaziergang im Bürgerpark, ganz ruhig, nach Gottesdienst zum Mittagessen ist in Ordnung. Würden die meisten vielleicht sagen, ja. Aber da sagen andere, die noch ein bisschen mehr Dampf haben, also mit Spaziergang, zur Entspannung, ich muss 5000 Meter laufen. Erlaubt, nicht erlaubt. Da werden die einen sagen, ja, nein. Wie ist das mit Fernsehschauen? Kann und darf ich am Sonntag Fernsehen schauen? Die Frage auch, was schauen? Nachrichten vielleicht noch, aber jetzt irgendwelche Spielfilme, die mich vielleicht wegbringen von Jesus. Wie sieht das aus? Das geht in ganz viele Dinge, auch Essen gehen beispielsweise. Das ist also eine Frage. Ich sage Ihnen ganz deutlich, ich kann das nicht beantworten. Ich bin selber immer noch im Werden dessen, wie ich meine Sabbatheiligung halte, weil für mich ist ja sonntags auch ein Arbeitstag. Das ist ganz häufig so, dass nicht nur die Predigt, sondern nachher auch Seelsorge-Dinge noch entstehen. Für mich ist es meistens so, dass mein Schabbat beginnt am Sonntagabend und geht bis Montagabend. Das versuche ich einzuhalten, dass ich das sage, aber da muss ich den auch gestalten. Das ist eine spannende Sache, wie ich das entsprechend, das muss jeder selber sehen. Zu mir kommen natürlich Leute und sagen, Pastor Latzel, wie soll ich das denn machen? Ist das denn erlaubt oder ist das verboten? dann sage ich, das klären Sie bitte mal mit Gott vor diesem Gebot. Also das ist wichtig, dass man da sagt, okay, da muss jeder seines finden. Und da wollen wir auch so sein, dass wir nicht sagen, okay, die Gemeindeleitung St. Martini gibt jetzt Folgendes vor, das ist verboten, das ist erlaubt, das nicht, sondern da seid ihr in die Freiheit gestellt, dieses Gebot auszugestalten. Was dürft ihr und was dürft ihr nicht? Womit gebt ihr Gott die Ehre? Und das merkt ihr, wenn ihr im Geist seid. Oder womit übertretet ihr Dinge? Ich kann euch folgende drei Punkte dazu sagen, euch und Ihnen, die würde ich euch einfach so als Richtlinie mitgeben, im Rahmen dessen ihr das ausgestalten sollt. Das erste ist, dass man wirklich das Verhältnis von 6:1 berücksichtigt. Dass man wirklich sagt, 6 Tage arbeite ich und 1 Tag ruhe ich. Also dass das wirklich ist, dass ich sage, 24 Stunden ziehe ich den Stecker. Auch als zeitliche Vorgabe. Man kann ja auch so sagen, so nach dem Motto, Sonntagmorgen geht's los und sonntagsabends 8 Uhr ist dann alles vorbei. Und dann wirklich 6 Tage, 1 Tag, 6 Tage Arbeit, 1 Tag ruhen. Das zweite ist, legt euch kein starres Gesetzeskonstrukt auf, das über die Bibel hinausgeht, dass ihr dann sagt, also Folgendes mache ich nicht und Folgendes tue ich. Ihr werdet immer merken, dass der Widersacher euch dann an diesen Dingen packt. Nochmal, als Jesus, und das ist nicht umsonst, dass es das Sabbatgebot ist, Probleme mit den Pharisäern kriegt, übers Ehrenraufen und die Heilung daran. Es ist für uns gemacht. Und es gibt auch Ausnahmen, wo man aus gewissen Punkten sagt, Dinge macht, die man eigentlich nicht tut. Aber ich kann es auch zu einem Gesetzeskonstrukt machen, das alles pervertiert. Und man sagt, das ist nicht mehr normal, das ist nicht in Gottes Absicht. Das macht Gott auch klar, eben durch das, was Jesus getan hat. Ich habe das schon mal erzählt, meine Schwester hat in Jerusalem studiert, an der Hebrew University. Und die ist dann am Samstag mit ihrem Verlobten durch die Altstadt, mit meinem Schwager durch die Altstadt da gegangen. Und auf einmal kommt da jemand angelaufen und sagt, können Sie mal mitkommen, können Sie mal mitkommen. Da gehen die in ein jüdisches Haus, da steht eine Familie, 4 Soldaten, der Vater, die Mutter, also 4 gestandene Männer, die in der Lage sind, halb Palästina umzuradieren, aber die haben die Kerzen, die Öllampen zu hoch geschüttet und jetzt droht die Gardine zu brennen. Und weil keiner das Feuer anpackt, stehen die daneben und drehen das nicht runter, sondern werden, weil sie sagen, wir packen das als gläubige Juden nicht an, dann brennt lieber die Hütte ab. Aber weil natürlich die Ungläubigen sind, nicht Juden, die können ja am Feuer drehen. So, das ist tatsächlich so eine Sache, auch in Israel zum Beispiel, es gibt ja viele, da dürfen keine Motoren gezündet werden, weil man auch dort mit den Zündkerzen, das sind alles Pervertierungen. Dann werden dann Apparate gefunden, wo man dann programmiert, wann dann der Apparat das anmacht, das ist ja alles nicht im Sinne, dann, das nur, dass man Auto fahren kann, aber man hat selber nicht den Zündschlüssel gedreht. Das ist natürlich so, kann das werden. Also macht kein starres Gesetzeskonstrukt, wo ihr irgendwie sagt, das ist jetzt irgendwie so heilsnotwendig, dass das nicht mehr ist. Da muss man auch aufpassen. Nochmal, ernst nehmen, ja, aber eben auch, das ist mein Ratschlag, kein starres Gesetzeskonstrukt. Und wichtig, den Tag, den Sonntag, wirklich Tag des Herrn Jesus Christus sein zu lassen. Dass man am Abend wirklich sagen kann, jawohl, an diesem Tag heute habe ich über Jesus nachgedacht. Heute habe ich ihm die Ehre gegeben, heute habe ich ihn gelobt und gepriesen. Heute habe ich mir nochmal vor Augen geführt, was es bedeutet hat, dass er am Kreuz auf Golgatha für mich gestorben ist. Das ist Sinn von Sonntag, zu sagen, was hat der Herr für mich getan, dass er mich aus der Knechtschaft herausgeführt hat, mit mächtiger Hand halt zu sagen, dass man das wirklich sagen kann. Ich sage mal, das sind so 3 Leitlinien, die ich mitgebe, zu sagen bei der Gestaltung des Sabbates, aber auch, dass ihr da wirklich guckt, dass Sie auch wirklich gucken, wie mache ich das wirklich? Wie sieht meine Sonntagsheiligung aus? Wie gebe ich Gott damit die Ehre? Wie möchte ich das auch machen? Wie möchte ich Ruhe halten? Und läuft das wirklich momentan bei mir in Ordnung? Oder ist das so eine Sache, so nach dem Motto, da habe ich eigentlich gar noch nicht so richtig mal drüber nachgedacht? Also diese 3 Dinge, wie ich das 4. Gebot halten kann und soll. Und ein 3. noch, wann soll ich das 4. Gebot halten? Kommen immer wieder Leute an, 7-Tags-Adventisten und sowas, die machen uns zum Vorwurf, ja, ihr seid ja gar nicht richtig gläubig, weil ihr feiert ja nicht mehr den Sabbat. Den Leuten, dann frage ich mal als erstes, und bist du auch beschnitten? Nee, bin ich nicht, sage ich, wieso hast du dich beschneiden lassen? Halt nicht, du bist noch im Judentum halt. Nochmal, darauf kommt es nicht an. Die erste Gemeinde hat, das lesen wir in der Apostelgeschichte, eben sich getroffen am 1. Tag und hat dort Abendmahl gefeiert, hat dort ihre Festivitäten gehabt, ihr Treffen, gerade auch in Abgrenzung gegenüber dem Judentum. Wir wissen das auch aus der Didache, das ist eine Schrift aus dem 80 nach Christus, dass eben da schon die erste Gemeinde eben den Sonntag gefeiert hat. Es kommt nicht darauf an, wann dieser Tag ist. Ich sage das ganz deutlich. Wenn es Christen gibt, die sagen, nein, ich muss es aus irgendwelchem Gesetzesgehorsam eben auch am Samstag tun, den Schabbat, bitte. Wichtig ist, dass dieses Verhältnis eingehalten wird. 6:1. Es steht nicht drin, Montag, Dienstag, Mittwoch oder Sonntag, sondern steht drin, du sollst 6 Tage arbeiten und 1 Tag ruhen. Von daher
plädiere ich auch für den Sonntag, weil wir ja an den Gott denken, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Und das hat er genau am Sonntag getan. Am ersten Tag ist er eben auferstanden, deshalb feiern wir den Sonntag. Und es ist natürlich in unserem Kulturkreis auch viel, viel einfacher, es ist dort zu feiern, weil ganz vieles noch angelegt ist. Da ist keine Schule mehr und da ist arbeitsfrei in aller Regel halt. Ganz vieles ist eben darauf angelegt, dort zu feiern. Deshalb am Sonntag, weil er eben der Tag der Auferstehung ist und weil ich damit eben auch Jesus damit die Ehre gebe. Also das eben tatsächlich das vierte Gebot zu halten am Sonntag. Aber wie gesagt, wenn jemand sagt, ich muss es am Samstag tun halt, Hauptsache er hält diese Regel ein, 6 Tage arbeiten und 1 Tag ruhen. Schau auf die Uhr, wir haben wieder fast eine Punktlandung hingekriegt. Ich verabschiede mich von den lieben Geschwistern, die uns per Internet zugeschaltet sind, wünsche Ihnen gottesreichen Segen und freue mich, wenn wir nächste Woche weitermachen können von dieser Stelle. Seien Sie Jesus anbefohlen. Tschüss.